Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es nicht ums Stanley Cup Finale 2024. Wir befinden uns ja zwischen Spiel Nummer 5 und Spiel Nummer 6. Es geht zurück nach Edmonton, aber heute geht es um 2-3 Trades und um einen Waiver Pick. Denn die NHL, die anderen NHL-Teams, die schlafen nicht und die schauen natürlich sehr aufmerksam dem Finale zu, aber die haben natürlich selber auch viel, viel Business schon zu machen. Die Free Agency rückt näher und auch die Buyout-Phase rückt näher und das wird heute auch in gewissem Rahmen ein Thema sein. Aber wir fangen mal an mit dem großen Trade. Ich will nicht sagen unbedingt, dass es ein Blockbuster ist, aber es ist ein großer Trade. Die New Jersey Devils bekommen Jakob Markström von den Calgary Flames. Die bekommen dafür Kevin Bahl und einen 2021 Erstrundenpick. Und die Calgary Flames, die behalten noch Gehalt von dem, was Jakob Markström verdient. Die behalten 1,875 Millionen. Das heißt also, die New Jersey Devils zahlen Markström nur 4,125 Millionen. Und ja, solange es noch geht, werde ich das Ganze hier auch auf Cap-Friendly ein bisschen beobachten. Das mal kurz als Side-Note, wer von euch die Seite auch gerne benutzt hat, um einfach einen Überblick darüber zu bekommen, was NHL-Spieler verdienen, wie die Salary-Cap-Situation der Teams ist, Trades mit Details und so weiter und so weiter. Den muss ich enttäuschen, denn die Washington Capitals haben Cap-Friendly gekauft und das bedeutet, dass ich glaube ab dem 5. Juli die Seite nicht mehr frei zur Verfügung steht. Der Draft, die Free Agency, die werden wohl noch begleitet von Cap-Friendly, aber danach ist dann Schluss. Da müsst ihr euch eine andere Seite suchen. Werde ich dann auch nochmal drauf eingehen in den nächsten Sendungen. Aber heute ist Cap-Friendly noch mit dabei. Und bei Cap-Friendly kann man eben dann auch schauen, was zum Beispiel Markström verdient, wie lange sein Vertrag noch dauert und ähnliche Dinge mehr. Und der Vertrag, der dauert nämlich noch genau 2 Jahre und eben über 6 Millionen Dollar dotiert. Und davon bleibt ein Teil bei den Calgary Flames. Ja, wir werden den Trade mal analysieren aus den beiden Teamrichtungen. Zum einen die Calgary Flames, die sind in einer Situation, wo man sagen muss, dass sie sich so ja, in einer Übergangsphase befinden. Sie sind jetzt nicht ganz ein Team, was komplett im Rebuild ist. Dafür haben sie auch einige Spieler unter Vertrag, die dann in dem Fall zu viel Geld verdienen. Auf der anderen Seite haben sie ja zur Trade Deadline auch einige Akteure abgegeben, Noah Hanifin, Chris Tanev seien da mal zu nennen, die dann eben aus der Verteidigung weggegangen sind. Das heißt, auch diese Tiefe, die sie in den letzten Jahren hatten in den Verteidigerpaaren, die ist nicht mehr da. Mackenzie Rieger ist jetzt mittlerweile dann der Nummer 1 Verteidiger für die Calgary Flames. Und da ist es jetzt eben so, ja, die Flames und in dem Fall natürlich allen voran der General Manager Craig Conroy, die versuchen, ich würde mal sagen, so eine Art Rebuild on the fly hinzubekommen. Aber die Frage ist eben, wie gelingt ihnen das? Bei Markström gab es ja schon die Gerüchte vor der Trade-Deadline, dass die Devils da sehr, sehr interessiert gewesen sein sollen, dass es eine mögliche Destination wäre, New Jersey für ihn. Das Ganze ist dann nicht zustande gekommen, aber diese Gerüchte haben sich hartnäckig gehalten, auch natürlich, weil bei New Jersey Bedarf besteht, komme ich gleich drauf. Und letzten Endes haben jetzt die Calgary Flames da ja versucht, etwas zurückzubekommen für ihren Torhüter, wobei ich sagen muss, dass der Return insgesamt schon etwas enttäuschend ist, wenn man sich jetzt überlegt, dass es ja tatsächlich um einen Nummer 1 Torhüter geht, dann ist der Gegenwert von einem Erstrunden-Pick, und der ist übrigens auch noch conditional, das heißt, wenn der in der Top 10 landen sollte, was höchstwahrscheinlich nicht passiert, weil Markström zum Beispiel jetzt die Devils verstärkt, aber sollte er in den Top 10 landen und die Devils verpassen die Playoffs und sind richtig schlecht, dann bekommen ihn die Flames nicht mal. Also das ist ja sowieso auch nicht so ideal. Und Kevin Ball, ja, ist ein Verteidiger-Prospect, ist jemand, der auch schon NHL-Erfahrung hat. Es ist aber, glaube ich, maximal ein Spieler für die zweite, fürs zweite Verteidigerpaar. Dementsprechend ist da ja der Gegenwert, den sie bekommen haben, nicht so besonders toll. Wenn das jetzt einfach so gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist okay. Aber dadurch, dass sie jetzt ja sogar noch knapp ein Drittel des Vertrages behalten und das Gehalt eben noch über 2 Jahre übernehmen, da muss ich schon sagen, finde ich den Deal also nicht so wirklich gut aus Sicht der Calgary Flames. Klar, Markström hatte auch da den längeren Arm mit den Teams, die er im Prinzip sich dann aussuchen konnte, wo er hingehen wollte. Aber trotzdem, das wirkt jetzt erstmal auf dem Papier etwas enttäuschend aus Sicht der Calgary Flames. Auf der Gegenseite die New Jersey Devils. Die waren länger schon auf der Suche nach einem Torhüter, ganz klar. Nicht umsonst waren eben auch die Gerüchte vor der Trade-Deadline. Und Markström war ja derjenige, auf den sich da die Devils wohl auch eingeschossen hatten. Das Ganze hat dann nicht funktioniert vor der Trade-Deadline, aber jetzt eben mit neuen Gesprächen. Und wenn ich auf der anderen Seite sage, der Return ist natürlich nicht besonders gut für die Calgary Flames. Da muss man für die New Jersey Devils festhalten, dass der Return schon ziemlich gut ist. Denn sie bekommen mit Markström den Torhüter, den sie brauchen, nämlich einen Nummer 1 fähigen Torhüter. Und sie geben dafür überhaupt nicht viel ab. Also wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel ein Dawson Mercer, ein Alexander Holtz vielleicht Thema gewesen wären als Spieler, die man da hingibt. Wenn man sich überlegt, dass der Draft-Pick in diesem Jahr ein Thema gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, ob 15 oder 17. Also irgendwo in dem Bereich liegt der Draft-Pick dieses Jahr. Und das sind alles Assets, die sie behalten haben. Das heißt, theoretisch könnten die New Jersey Devils und Tom Fitzgerald, der General Manager, jetzt auch nochmal losgehen und diesen Erstrunden-Pick, von dem sie ja verkündet haben, dass sie ihn tauschen würden, auch abgeben für etwas anderes, um das Team nochmal ein bisschen stärker zu machen. Also das ist schon ein richtig gutes Asset-Management da, finde ich, was die New Jersey Devils gemacht haben. Im nächsten Jahr dann das Torhüter-Duo Markström und Jake Allen, würde ich erstmal sagen. Das gibt ihnen auch die Möglichkeit, die beiden anderen, Dawes und Akira Schmidt, in den Minor Leagues nochmal ein bisschen ranzuführen, vielleicht dann eben auch immer mal wieder in die NHL reinzuholen. Die beiden älteren Torhüter werden sich sicherlich auch verletzen. Bei Markström war das ja auch in den letzten Jahren durchaus mal der Fall. Und dementsprechend haben sie da, glaube ich, jetzt eine gute Tiefe auf der Torhüterposition. Die Vertragslänge mit 2 Jahren ist auch so, dass du dann in 2 Jahren vielleicht gucken kannst bei Dawes, bei Schmidt, ob du dann einem der beiden das Zepter sozusagen in die Hand drückst und dann eben entsprechend dort ja einfach nochmal dann einen jungen Torhüter hast, der Erfahrung gesammelt hat in den unteren Ligen, vielleicht mal in der NHL eben gespielt hat. Das sieht für mich erstmal aus Sicht der New Jersey Devils richtig, richtig gut aus, wenn ich auch einmal schaue auf die Zahlen, auf die Statistiken aus der regulären Saison. Da ist Markström bei Gold Save Above Expected bei 13,7. Das ist Platz 9 gewesen in der NHL in der letzten Saison, also in der Hauptrunde. Das ist gut, man muss aber auch dazu sagen, dass Markström ja manchmal so ein bisschen so wirkt wie so ein On-Off-Spieler. Also er hat immer gute Jahre, er hat aber auch Jahre, die schlecht sind. Ich will auch einmal mir kurz seine General Metrics hier angucken, denn da war er ja zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, vor 2 Jahren mit einem Gegentorschnitt von 2,22, 92er Fangquote, das war super gut. In den Playoffs allerdings dann gegen Edmonton sah er nicht mehr so toll aus. Und dann die Vorsaison, die war wieder schlecht, 2,92, eine Fangquote unter 90%. Jetzt im letzten Jahr war es so ein bisschen dazwischen, 2,78. Die Fangquote war wieder über 90,5%. Das ist alles so ein bisschen durchwachsen, aber ich glaube, dass es trotzdem ausreicht mit Allen und den beiden jungen Torhütern zusammen, dass die New Jersey Devils sich da stabilisieren in der Verteidigung. Und ganz interessant ist ja, dass Sheldon Keefe ja jetzt der neue Coach ist. Wie gesagt, da werde ich auch demnächst dann drauf eingehen, auf die neuen Trainer. Und dass Sheldon Keefe eine ähnliche Situation mit einem ganz guten oder guten Team, aber schlechten Goaltending ja auch in Toronto hatte. Und jetzt bekommt er hoffentlich aus seiner Sicht einen Torhüter in New Jersey hingestellt, der das Ganze etwas stabilisiert und eben den Devils die Möglichkeit gibt, dann sich zu qualifizieren für die Playoffs und vielleicht auch in den Playoffs dann entsprechend bessere Leistungen zu bringen und ein bisschen weiterzukommen. Ja, damit gehen wir weiter zum nächsten Trade und der Trade schließt an das, was ich in der letzten Folge zum Schluss gesagt habe. Wer die Folge noch nicht gehört hat, es ging um die Buyout Period, also um die Zeit oder um das Datum, ab dem die NHL-Teams Spieler aus den Verträgen rauskaufen dürfen. Und da gab es eine ganz besondere Konstellation in Los Angeles mit Pierre-Luc Dubois. Der hat nämlich am 24.06. Geburtstag und wird dann 26 Jahre alt. Und wenn ein Spieler 26 Jahre ist, dann können die Teams diesen Spieler nur zum Wert von 2/3 seines Vertrages rauskaufen. Also nehmen wir mal an, der verdient jetzt 6 Millionen, dann müssten sie ihm über den Rechner, weiß jetzt nicht, wie die Details da sind, aber im Prinzip müssten sie ihm dann von diesen 6 Millionen 4 Millionen bezahlen. Wenn er 6 Millionen bekommt und ist unter 26, dann müssten sie ihm nur 2 Millionen über die nächsten Jahre verteilt bezahlen. Das heißt also, es ging da um richtig viel Geld, denn der Vertrag war ja hoch dotiert, 68 Millionen waren es, die Pierre-Luc Dubois dort verdient über seine Vertragslaufzeit und dementsprechend konnte man spekulieren, dass die Los Angeles Kings Dubois vielleicht rauskaufen und da wiederum kam dann das Stanley Cup Final Nummer 5 ins Spiel. Das ist am 21. Das Buyout-Window beginnt immer 2 Tage nach dem letzten Stanley Cup Final, das heißt der 23. wäre möglich, sollte Florida gewinnen, gewinnt Edmonton, ist das sowieso hinfällig. Aber diese ganze Geschichte ist zumindest für die Los Angeles Kings jetzt hinfällig, denn die geben Pierre-Luc Dubois ab zu den Washington Capitals und dafür geht Darcy Kemper rüber nach Los Angeles an die Westküste, zurück an die Westküste, muss man sagen. Er hat mal einen Teil einer Saison absolviert für die Los Angeles Kings und auf der Gegenseite Pierre-Luc Dubois mit seinem insgesamt 4. NHL-Team gepickt von den Columbus Blue Jackets, schon einmal getauscht zu den Winnipeg Jets. Oh, da wollte er raus aus Columbus. Dann wollte er nicht in Winnipeg bleiben und verlängern, ist nach Los Angeles getauscht worden. Und jetzt landet er bei den Washington Capitals, das 4. Team insgesamt, das 3. innerhalb von 3 Jahren. Spricht nicht unbedingt für den Spieler, aber vielleicht schauen wir erstmal auf die Los Angeles Kings, denn die werden damit einen Vertrag los, der so ein bisschen einen Klotz am Bein werden konnte. Buyout habe ich ja nicht umsonst erwähnt. Es lag ganz einfach daran, dass Pierre-Luc Dubois nicht gut performt hat. Auf der anderen Seite bekommen sie jetzt mit Darcy Kemper einen Torhüter, der auch da wieder, so ähnlich wie Markström, die Nummer 1-Position übernehmen wird. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Der aber auch jetzt in den letzten Jahren nicht so hundertprozentig überzeugt. Und es hat ja auch einen Grund, dass die Washington Capitals ihn zum einen abgeben wollen. Das ist das eine. Und zum anderen, dass bei den Washington Capitals es ja auch so ist, dass sie im Prinzip mit Charlie Lindgren ja dann auch den legitimen jungen Nachfolger haben. Und da war eben Darcy Kemper überflüssig geworden. Das heißt also, da konnte man auch schon wieder sehen, dass ja Darcy Kemper da die Leistung eben auch nicht gebracht hat, die vielleicht aufgrund seines Vertrages zu erwarten gewesen wären. Darcy Kemper natürlich mit den Avs vor drei Jahren dann schon den Stanley Cup gewonnen, aber in Washington hat er erst einen Gegentorschnitt von knapp unter 3 gehabt und jetzt im letzten Jahr 3,31, dazu nur eine Fangquote von 89%. Das war natürlich nicht gut. Nur, man muss aus Sicht der Los Angeles Kings sagen, die Torhüter, die die in den letzten Jahren hatten, die waren auch nicht viel besser. Im Gegenteil, Phoenix Copley, Jonas Kopisalo ist da zu nennen, Cal Peterson, Jonathan Quick war noch mit dabei. Damals eben allein verantwortlich. In New York kann er sich das ja schön aufteilen, da ist er besser gewesen letztes Jahr. David Riddich und Cam Talbot jetzt in der letzten Saison. Und da würde ich sagen, Cam Talbot ist damit raus aus dem Kader der Los Angeles Kings, ist ja Unrestricted Free Agent gewesen. Und Riddich und eben Darcy Kemper, die sind die beiden, die da im Tor sind. Ja, Kemper war jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt ein Torhüter, der die Spiele gewonnen hat. Er hat damals in dem Stanley Cup Run eben keine Spiele verloren. Das war sehr, sehr wichtig. Aber ansonsten, wenn ich jetzt auch mal einmal bei Goals Save Above Expected schaue, also ja, einmal die Statistik aufrufen. So, Darcy Kemper, wird er überhaupt angezeigt? Da wird er, oh, wo war er denn jetzt? Jetzt wurde er eben angezeigt. Auf Platz 75 der NHL-Torhüter ist er mit einem Wert von minus 4,8. Das ist natürlich nicht ideal und das ist eben auch einer der Gründe, warum die Washington Capitals ihn abgeben wollen. Ja, Los Angeles, man kann zufrieden sein mit dem Trade, denke ich. Dubois ist weg. Das Problem ist gelöst. Darcy Kemper hat noch, ich meine, 3 Jahre Vertrag. Ich will jetzt hier nicht lügen. So, Darcy Kemper, wo haben wir den Vertrag? Der geht noch bis, ja, 3 Jahre noch. Vertrag, 5,25 Millionen sind es pro Saison. Das ist nicht ideal, wenn er nicht halbwegs brauchbare Leistungen bietet. Auf der anderen Seite mussten sie sich jemanden holen. Der Goalie-Markt ist sowieso relativ schwierig. Swayman wäre noch jemand, der vielleicht verfügbar ist. Gibson ist jemand, aber ich glaube nicht, dass die Kings und die Ducks da tauschen würden. Und Gibson macht sich jetzt auch nicht extrem viel besser. Ja, denke auch aus Sicht von Los Angeles kann man zufrieden sein, dass man eben Dubois losgeworden ist. Torhüter-Position muss man abwarten. Die Kings auch interessante Situation. Eigentlich ein Team, was so ein bisschen auch in gewissen Bereichen durchstarten konnte oder könnte. Aber die letzten Jahre eigentlich eine Entwicklung nach hinten. Ne? Das eine Jahr vor 2 Jahren 3 Spiele gewonnen gegen Edmonton, jetzt 2 und jetzt letztes Jahr 2 und jetzt nur noch 1. Naja, ein Grund übrigens auch bei Los Angeles, sie haben viele junge Spieler, die neue Verträge bekommen müssen. Arvidsson als Unrestricted Free Agent zum Beispiel auch noch einen neuen Vertrag braucht. Und da ist natürlich diese Differenz zwischen dem Vertrag von Dubois und Kemper auch ziemlich, ziemlich nützlich. Ja, die Washington Capitals, was soll ich dazu sagen? Die Washington Capitals brauchten natürlich jemanden auf der Center-Position, ganz klar, da sind sie nicht so besonders gut besetzt. Backstrom, würde ich sagen, wird demnächst seine Karriere beenden. Das ist schon ein Punkt, den man festhalten kann. Dylan Strome als Nummer 1 Center, Lapierre und Dowd so dahinter. Die Tiefe ist nicht wirklich da bei den Washington Capitals. Die große Frage ist natürlich, löst Pierre-Luc Dubois das Center-Problem? In den letzten Jahren hat er es bei, wie gesagt, mehreren Vereinen nicht gelöst. Und wenn man sich jetzt anschaut, seine Statistik aus dem letzten Jahr, 82 Spiele, 16 Tore, 40 Punkte, das ist für einen als Nummer 1 Center bezahlten Spieler überhaupt nicht gut, inakzeptabel und ein deutlicher Trend nach hinten. Das war in den Jahren vorher auch nicht megamäßig besser. Ja, er hat 4 Jahre, in denen er 20 oder mehr Tore hatte, hat sogar mal an den 30 gekratzt bei den Winnipeg Jets in seiner Zeit dort, aber bei den Punkten zum Beispiel Maximum sind 63 Punkte, nochmal 61, nochmal 60. Auch das ist alles, es ist einfach nicht die Top-Klasse. Also der Vertrag von ihm ist schon an der oberen Grenze für einen Spieler, der zwischen 25 und 30 Toren macht und 60 bis 65 Punkte holt, aber das hat er ja im letzten Jahr nicht gezeigt. Also das, Washington baut eben darauf, dass er bessere Leistung zeigt als in Los Angeles. Natürlich muss man sagen, dass Pierre-Luc Dubois die Washington Capitals jünger macht, allein durch die Tatsache, dass er jetzt direkt gegen einen älteren Torhüter wie Darcy Kemper getauscht wurde und dass da eben dann ein bisschen mit einem 25-Jährigen etwas jüngeres Blut reinkommt in den Kader. Ja, aber es ist eine schwierige Situation. Wenn es gut geht, wenn Dubois sich so entwickelt, wie das viele hoffen, dann ist es ein toller Trade aus Sicht der Capitals. Nur kann man bei einem 25-jährigen Spieler noch von Potenzial und von Entwicklungsmöglichkeiten sprechen? Schwierig, 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 denke ich. Also ein Trade mit viel Risiko, mit mehr Risiko, finde ich, für die Washington Capitals. Bei den Kings ist es so, wie gesagt, die Center-Position ist jetzt erstmal wieder so, wie sie vorher auch war, mit Kopitar zum Beispiel. Und ja, ansonsten denke ich, Gewinner dieses Trades so ein bisschen die Los Angeles Kings. Und klar, sollte Dubois irgendwo in Richtung All-Star-Form kommen, dann haben die Capitals da einen guten Deal gemacht. Aber im Moment würde ich eher Los Angeles gratulieren, dass sie diesen Vertrag wirklich losgeworden sind. Ja, und dann haben wir noch einen Waiver-Pick, der auch, denke ich, ganz interessant ist. Und zwar ist es so, dass die New York Rangers Barclay Goodrow auf die Waiver-List gesetzt hatten und ein Team hat zugegriffen. Das läuft ja folgendermaßen ab, dass im Prinzip die Teams nach Positionierung dann ihr Interesse hinterlegen dürfen. Das heißt, das Team, was dann quasi ohne die New York Rangers an Position 31 ist im Standing, das würde als erstes die Möglichkeit haben, den Spieler zu holen. Dann kommt das Team an 30 und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Position die San Jose Sharks waren, aber sie haben Interesse angemeldet. Und die Sharks haben den Zuschlag bekommen, weil entweder sie das schlecht platzierteste Team waren oder aber die Teams, die dazwischen waren, kein Interesse an Barclay Goodrow angemeldet haben. Barclay Goodrow hat 5,5 Jahre schon mal in San Jose gespielt. Also da ist natürlich dann auch eine gewisse Eingespieltheit sozusagen. Er kennt die Stadt, er kennt den Verein, er kennt die City. Und das ist natürlich auch immer gut, wenn du einen Spieler mit reinbekommst. Goodrow war in den Playoffs richtig gut dieses Jahr für die New York Rangers. Da hat er in 16 Spielen 6 Tore gemacht, 8 Punkte. Das ist für einen Viertreihenspieler sehr, sehr gut. Aber er hat in der regulären Saison nicht gut gespielt. Nur 4 Tore, 8 Vorlagen. Und er hat eben einen Vertrag, der 3,6 Millionen Dollar dotiert ist und dementsprechend auch relativ hoch eben dann für einen Spieler in der vierten Reihe. Und die New York Rangers haben gesagt, sie wollen ein bisschen umbauen. Auch die haben noch den einen oder anderen Vertrag, der jetzt im Sommer kommen muss oder wo man vielleicht dann demnächst verlängern muss. Dementsprechend brauchten die auch ein bisschen Geld unterm Salary Cap und hatten die Hoffnung, dass ein Team zugreift. Ansonsten wäre auch da die Möglichkeit gewesen, dass sie einen Buyout machen. Aber so ist es umso besser, denn die New York Rangers bezahlen ab sofort nichts mehr für Barclay Goodrow. Der Vertrag ist komplett bei den San Jose Sharks und aus deren Sicht ist das auch etwas, was Sinn macht. Die Sharks sind ja ein Team, was ganz klar im Aufbau ist. Sie haben jetzt den Nummer 1 Pick. Wahrscheinlich nehmen sie Celebrini dort als Nummer 1 Spieler und sie haben eben ein Team, wo du dann auch Veteranen brauchst, die so ein bisschen auch eine Winning-Mentality mit reinbringen. Barclay Goodrow zweimal Stanley Cup gewonnen mit Tampa Bay, also sicherlich jemand, der sowas dort mit einführen kann. Sehr, sehr wichtig, dass da die Spieler nicht so diese Bad Habits bekommen, dass sie sich nicht ans Verlieren gewöhnen, speziell die jungen Spieler. Das wird sicherlich eine Aufgabe sein, wo Goodrow da mit gutem Beispiel vorangehen kann. Sie haben Salary Cap Space, die San Jose Sharks, also warum nicht dann eben auch entsprechend da das Gehalt mit aufnehmen. Mal schauen, der Vertrag geht ja auch nicht extrem lange, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch 2 Jahre geht. Wo haben wir sie? Teams? Wo sind sie? San Jose Sharks in der Pacific. So, Barclay Goodrow, genau, der hat noch 3 Jahre sind sie jetzt mit der nächsten Saison. Das ist auch okay. Ich meine, er ist 31. Ist jetzt auch nicht so, dass wir über einen 38- oder 35-Jährigen reden. 31, auch da, ihm kann man zutrauen, auch in einer größeren Rolle wieder ein bisschen mehr zu zeigen. Und was ich ganz interessant finde, ist, mit den 3,6 Millionen ist er sofort der am zweithöchsten bezahlte Spieler bei den San Jose Sharks. Nur Granlund verdient mehr. Also, wie gesagt, für mich macht das auf jeden Fall Sinn für die San Jose Sharks. Auf Sicht der New York Rangers hat der Move, ihn auf die Waiver-List zu packen, auch sehr viel Sinn gemacht. Und sie haben richtig spekuliert, ein Team hat zugegriffen. Also auch da wieder etwas, wo ich sage, da haben beide Teams was richtig gemacht. Und die San Jose Sharks bekommen jetzt einen LHL-Ready-Spieler, sind hoffentlich nicht ganz so viel Kanonenfutter, wie sie das zu Beginn speziell der abgelaufenen Hauptrunde waren. Und dementsprechend ist das dann auch eine gute Situation. Ansonsten noch, sei noch einmal schnell erwähnt, das kann ich jetzt noch jemand reinschreiben, Philipp Ronek reinschmeißen. Philipp Ronek hat einen neuen Vertrag unterschrieben bei den Vancouver Canucks. 8 Jahre, 58 Millionen, macht 7,25 Millionen. Der Deal ist für ihn gut, denke ich. Das ist schon etwas, glaube ich, wo er erstmal die 8 Jahre hat, die Sicherheit hat. Er ist jemand, der, würde ich jetzt sagen, dran kratzt, in einem ersten Verteidigerpaar zu spielen. Nicht ganz die Top-Klasse, aber ich finde schon für das, was er bringt, ist das ein okay vom Geld her. Also 7,25 Millionen, 5 Tore, 43 Vorlagen im letzten Jahr. Er hat die Aufgabe, neben Quinn Hughes so ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Das macht er, glaube ich, die sind gut eingespielt. Vertrag, der für mich Sinn macht. Und ist jetzt auch, wie gesagt, 8 Jahre, er ist 26, kommt dann auch ins 30er-Alter. Ist auch nicht so, dass der zu lange läuft, dieser Vertrag. Ich finde, das ist okay. Ich finde, das passt zum Marktwert. Und dementsprechend da auch guter Vertrag, auch da für beide Seiten, finde ich, für den Verein und für den Spieler. Deswegen das noch schnell hier mit erwähnt. Ich weiß, es gab jede Menge Veränderungen, was Coaches betrifft. Sheldon Keefe habe ich eben erwähnt, General Manager teilweise bei den Hurricanes, bei den Columbus Blue Jackets. Ich versuche irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen das Ganze aufzuarbeiten, aber im Moment bin ich sehr involviert. Natürlich einmal über das Stanley Cup Finale und dann sei erwähnt, falls ihr in Hamburg unterwegs seid, rund um die Europameisterschaft im Fußball. Da bin ich im Moment als Volunteer im Einsatz, habe da auch ein paar Spezialaufgaben, vielleicht sieht man sich da mal, aber das ist auch etwas, was mich im Moment dann eben über die NHL hinaus sehr beschäftigt. Ja, und damit sage ich für heute Noch nicht Tschüss. Ha, ich sage noch, wenn ihr den Podcast mögt, dann bitte gerne teilen, abonnieren, weitersagen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr was mit einzahlen bei PayPal, ME oder SteadyHQ. Links sind in den Shownotes. Da bedanke ich mich für alles, was mit reinkommt, sowohl was das Teilen betrifft, Bewerten, aber auch eben die finanzielle Seite. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und Tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.